Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt.
Hallo und willkommen bei Geschmacksmuster, der Podcast der Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Begrüßen darf ich heute Miroslav Jangas und Frank Nieser. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ich würde mal mich an einer kleinen Kurzvorstellung versuchen. Wir hatten jetzt einen kleinen personellen Wechsel, aber ich versuche trotzdem euch vorzustellen. Ihr seid beide, ich sag mal, assoziiert mit dem Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation, kurz ZPVP, in Magdeburg und in dem Sinne auch mit der experimentellen Fabrik, kurz EXFA, soweit ich weiß.
Ja.
Und habt natürlich beide mit der Secure Air GmbH zu tun, über die wir heute sprechen, beziehungsweise über ein konkretes Produkt von Secure Air. Das war jetzt sehr kurz. Wollt ihr da noch was ergänzen?
Ja, der Miroslav ist bei uns zuständig für die Elektronik und kann heute sicherlich zur Technik noch einiges sagen. Und ich vertrete ja auch den Partner Mario Spivak und Arno Lauhöfer mit. So wie wir auch bei dem Award aufgetreten sind als Gruppe, so arbeiten wir auch. Und da ist natürlich wichtig, dass so ein bisschen wir jetzt heute die vertreten, die hier sein können. Das sind die anderen vom Team. Ne?
Okay, super. Und ich denke, das ist auch eine gute Überleitung direkt zum Bestform Award. Also ja. Ihr seid Preisträger beim Bestform Award 2023 und in dem sind sogar die Preisträger. Ihr habt den ersten Preis gewonnen. Also erste Frage natürlich, was bedeutet denn die Auszeichnung für euch?
Es kam sehr überraschend und ist natürlich jetzt sehr motivierend an der Stelle, weil eine gewisse Öffentlichkeit in so einem Thema ist eine große Hilfe für Entwickler wie uns. Wir arbeiten ja in der Regel nicht in der Öffentlichkeit und solche Awards zeigen dann Dritten, was da so entsteht. Und das ist deswegen hilfreich, weil sie merken, wenn sie etwas Neues schaffen, dass die Desinformation erstmal grundsätzlich ihre Basis ist und sie müssen den Leuten immer erklären, was mache ich hier eigentlich und wofür mache ich das. Das macht man dann ja auch gerne, aber man möchte natürlich, dass die Leute erkennen, wofür es gut ist an der Stelle, weil sie erfinden nicht für die Garage oder irgendwo, sondern sie haben in der Regel eine Problemstellung, von der sie ausgehen, die sie lösen wollen. Und hier war es für uns eben vor 2 Jahren, rein technisch gesehen, die Beherrschung der Pandemie, wo wir alle unter den Masken saßen, keiner mochte die Situation. Und dann kam ja Miroslav Jangas mit der Idee und sagt, ja, wir können doch mit UVC-Licht die Viren auch töten, die uns gefährden. Das war der Ausgangspunkt. Und da war natürlich das Interessante dabei, für mich auch die überraschende Frage, ja, wie denn in Luft? Ich strahle mit der LED in Luft, mache die Strahlung. Das merken die Viren noch gar nicht, die da in der Luft drin schweben. Ja, das merken die schon und sie können also dann doch mit UVC-Strahlung jedwede RNA zerschießen, wenn sie so wollen, im molekularen Bereich. Und die Frage, die dann für mich entstand als nächstes war, warum macht denn das noch keiner? Wir haben in der Medizintechnik Unmengen an Bemühungen für Vakzine und für Maskentechnologien und Abwehr. Aber das spielt sich alles auf der rein biologischen Ebene ab. Das heißt, sie setzen sich da auf die Ebene, dass sie sagen, der Körper soll Viren bekämpfen auf der biologischen Ebene, indem er damals die adaptiven Teile erkennt vom Virus und dann eben weiß, wie er sich dagegen wehrt und so weiter. Und diese medizinische Herangehensweise ist keine physikalische. Sie können natürlich jetzt physikalisch sagen, ich setze mich mit dem Virus überhaupt nicht auseinander, interessiert mich gar nicht, sondern ich bestrahle den, ist er tot. Und zwar in 0,15 Sekunden in Luft. Und das war damals der Ansatz für die entsprechenden Dinge. Das, was danach kam bis zum Award, waren die Gestaltungsfragen, das Design, die Ausformung. Alles immer in Zusammenhang zu sehen mit der Technologie. Das können Sie davon nicht trennen. Mhm. Das ist dann auch prämiert worden im Äußeren, dass es uns gelungen ist, mit diesem System etwas sehr leicht Tragbares, damit unter 200 Gramm zu schaffen, was dann sie nicht belastet und wo sie frei atmen können und wo das auch noch vernünftig zur Kommunikation kommt und man ihr Gesicht sieht und so weiter. Das war der Ansatz für diese Maske. Und um das zusammenzufassen, jetzt mal im Vorfeld kurz, ist das nicht dabei geblieben, sondern es kam dann die Erkenntnis dazu und da arbeiten wir noch zurzeit dran. Wir können mit dieser Methodik eben jedes Virus der Welt killen, wenn man so will. Und das ist natürlich sensationell. Und deswegen sind wir auch im November auf der Medica in Düsseldorf und stellen das aus. Diesmal nicht als Corona-Maske, sondern als Pandemie-Abwehrsystem, wenn Sie so wollen. Da kann es ja noch Situationen geben, in denen Dinge auftauchen, die für uns viel gravierender und gefährdender sind als das, was wir erlebt haben. Das gibt's, kann ja auch passieren. Und wir merken im Moment, dass die Mediziner speziell verstärktes Interesse haben, nicht nur wegen Selbstschutz, sondern wegen Schutz ihrer Patienten, die sie sonst gefährden mit harmlosen Viren, weil die 98% einer normalen Maske reichen denen dann nicht aus, wenn sie von uns die 100 bekommen können.
Schon mal im Vorfeld. Ne? Auf der Webseite hatte ich mich ja auch informiert und das waren 100%. Ne?
Also das sind, um seriös zu halten, 99,49 hinterm Komma. Ja. Frau Professor König von MMD hier in Magdeburg ist ja die Gutachterin und die kann die 100 nicht schreiben, auch wenn es so ist, weil das in der Wissenschaft nicht so üblich ist an der Stelle.
Okay, aber ein extrem hoher Schutzfaktor.
Genau.
Genau, ich wollte eigentlich natürlich fragen, was das Besondere am Secure ist und was die Atemmaske eigentlich ist. Ich denke, das wurde jetzt schon gut oder wurde schon gut drauf eingegangen. Aber vielleicht können wir mal das technische Prinzip noch mal kurz erläutern, wie genau die Atemmaske funktioniert. Für die Leute, die jetzt, über den Podcast zuhören, wir haben die Atemmaske hier bei uns auf dem Tisch liegen. Genau, und da gibt's dann bei uns auf dem Portal natürlich auch Fotos von. Genau. Wie läuft das technisch ab? Also es ist eine Atemmaske, die proaktiv, soweit ich weiß, Luft einsaugt.
Das kann ich hier am Modell auch mal kurz erläutern. Wir haben hier zwei Seiten der Maske, über eine Seite die Luft zugeführt wird, sozusagen gefiltert, nicht gefiltert, sondern sterilisiert zugeführt wird. Und über die andere Seite wird die Luft abgesaugt mit der gleichen Geschwindigkeit und wird ein zweites Mal sterilisiert. Das ist damals entstanden, der Gedanke, weil wir gesagt haben, die Maske soll auch dann einen infektiösen Menschen davor schützen, andere anzustecken. Das war damals immer das Thema, auch für die Masken. Nicht nur der Selbstschutz, sondern auch der Fremdschutz. Und so haben wir dann hier einen Querstrom erzeugt in der Maske, der wie der Motorradfahrer in der Steilkurve in diesem Glas klebt an der Wandung. Und zwar genau da, wo Mund und Nase abschöpfen. Mhm. Und dieses im Glas dynamisch Verbleiben verhindert einen Austausch mit der Umgebung an der Stelle. Deshalb muss das Ding nicht dicht anliegen am Gesicht. Und deshalb ist es trotzdem keine Vermischung mit der Umgebung, wobei die Virologen sagen, selbst 2% wären also nicht infektiös, wenn es eine Vermischung gäbe. Das ist schon mal das eine Ungewöhnliche. Und das andere ist eben, dass hier in den Seitenbügeln die gesamte Elektronik sitzt zur Steuerung, die Stromversorgung, die Ventilation. Hier sind Mikroventilatoren eingebaut auf eine bestimmte Art, die den Luftstrom mit mindestens 15 Liter pro Minute gewährleisten. Das ist das, was sie veratmen. Und des Weiteren gibt es dann hier pro Bügel eine eigene Zuladung, wie Sie es kennen, übers Handy, über 5-Volt-Stecker-Handy können Sie diese Seiten nachladen und die Einstellungen entsprechend Ihrer Physiognomie vornehmen. Das Interessante dabei ist, dass es Miroslav gelungen ist, hier die Elektronik so klein und so leicht zu machen, dass wir hier die Driver, die Steuerungen für die LEDs, das erste Mal in einer Miniaturisierung vorliegen haben, die aber auch damit zusammenhängt, dass er gleich, das kann er gleich nochmal erläutern, in Kontakt mit den Herstellern dieser UVC-LEDs steht im Kontakt. Das sind internationale Kontakte, die bis Japan gehen im Moment und wo er der Erste ist, der das also auf sichere Art da handelt. Das wissen wir über das Patentrecht, weil die Dinge ja auch über das Patent geschützt werden und das ist die Ausgangssituation. Und vielleicht sagst du noch mal was zu der Elektronik selber.
Also bei der Maske, es geht um die praktisch drei Platinen. Die eine Seite hat eine Leistungsplatine, wo die LED drauf sind. Also in diesem Fall zwei Stück. Und dann ist die Steuerungsplatine, wo die ganze Steuerung, Mikrocontroller befinden sich und Steuerung von Lüfter, Leistung von den LED wird angesteuert und Ladeplatine. Wir haben zurzeit angewendet die NIMH-Akkus, das sind die zwei Stück. Warum? Weil die sicher sind und die kann man schnell laden, ne? Und so. Wir haben extra aus Sicherheitsgründen aus dem Akku Lithium-Ionen-Akku verzichtet, weil die brennen und die halten nicht so lange. Mhm. Dann haben wir das praktisch die Steuerung hier nach dem Außen angezeigt. Das sind die Steuerungs-LED und Taster. Und jedes Taster hat da eigene LED und zeigt Funktion an von dieser Sache. So, wir haben da Sicherheitsschalter eingebaut, wo muss man bei der Maske ungefähr 3 Sekunden drücken, dann geht an. Okay, und die kann man jetzt ja im Menü gehen und dann alles einsteuern und so weiter und so fort. So, und dann wieder 2 Sekunden und ausdrücken. Das praktisch ausschalten durch Zufall ist unmöglich.
Ja, okay. Sehr, sehr cool.
Da sind wir schon in den Details ganz tief drin in der Elektronik. Und das Spezielle führt dann aber eben wieder zum Allgemeinen in seiner Anmerkung. Wir können jetzt also plötzlich jedes Virus mit diesem UVC-Licht erwischen. War natürlich für uns Anlass zu überlegen, was bedeutet das für das Projekt als Ganzes jetzt? Und deswegen haben wir noch eine Runde aufgelegt und gesagt, dann machen wir jetzt auch eine richtige Pandemie-Brille, in Anführungsstrichen. Die Terminierung ist schwierig. Sie wissen gar nicht, wie sie es nennen sollen, weil man trägt es ja so, für nur Zuhörer, die das dann nicht sehen, man trägt es ja wie so ein Kopfhörer, wo es auf dem Sternum das Gewicht abgibt vom Hinterkopf und dann aber vor dem Mund freischwebend eigentlich nur mit einem Gläschen das Gesicht nur leicht abdeckt an der Stelle. Dann diese Gläser, da arbeiten wir noch dran, dass das weicher wird aus durchsichtigem Polyurethan, das wird auch noch nicht gemacht, so, damit sie eine Anmutung haben, die wirklich also sehr, sehr komfortabel ist, wenn sie es tragen.
Was ich ja spannend finde, das hört man, glaube ich, jetzt auch schon raus, dass das eine Entwicklung ist von vielen Menschen, also von einem Netzwerk, was daran gearbeitet hat. Wer war da noch so dabei? Was haben die Leute so bei?
Ja, im Kern natürlich die Designer.
Faktor M.
Faktor M, ihre Nachbarn hier, direkt aus Magdeburg. Und dann auch Berater extern, was die Werkstoffe angeht. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist natürlich unser Finanzgeber, die Metropolstrom in Saarland, Herr Arno Lauhöfer, der sich hier sehr mit viel Geld noch reingehängt hat im Vorfeld der Sache. Und das ist recht mutig, weil sie im Bereich der Privatinvestoren da schwer Leute finden, die sich so ins Zeug legen, ne, an der Stelle. Also ich würde sagen, also der von der Geldseite her, die Gestalter, Mario Spiewak von der ZPVP, der das alles organisiert und diese Fördermittel und Wettbewerbe mit initiieren hilft. Und so dann auch die Studenten, die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder auch die Professoren, wie jetzt Frau Professor König, die jetzt nicht mitwirkt in dem Sinne, sie ist ja Gutachter, aber sie gibt uns natürlich auch entscheidende Tipps an der Stelle, was die Welt der Viren da so angeht. Und wir haben dann allerdings auch für Frau König Untersuchsequipment neu entwickelt, was für diese Art von Maske in Anführungsstrichen neu entwickelt werden muss. Das hat auch Herr Jangas gemacht. Das haben wir dann in ihr Labor geliefert, damit sie überhaupt untersuchen kann, wie eine Maske arbeitet, die eigentlich nicht dicht sein muss. Damit untersuchen sie ganz andere Dinge. Normal, wir haben dann auch mit Dräger in Lübeck Kontakt gehabt jetzt und so weiter, also den großen Maskenherstellern, die haben Untersuchungsequipment, was für uns dann nicht hilfreich ist an der Stelle, wo die Dichtigkeit von Masken auf Druck und Unterdruck geprüft wird und sowas alles, das spielt hier ja keine Rolle. Also es sind schon einige beteiligt, jetzt auch einige Leute, die wir nicht unbedingt jetzt hier genannt haben an der Stelle. Und da ja Herr Jangers zeigt da das Equipment, was wir im Labor verwendet haben, wo computergesteuert dort Strahlungsversuche gemacht werden, wo wir Intensität und Frequenz der UV-Strahlung messen in Hinsicht auf Viren. Und da haben die Virologen anscheinend, das war für mich auch überraschend, eine Methode, alle Viren der Welt kann man nicht prüfen, aber eine Systematik, wo sie 3 oder 4 Viren repräsentativ untersuchen. Ja. Und wenn es gelingt, die zu sterilisieren, dann sagen die Fachleute, gelingt das bei jedem anderen Virus der Welt auch, sodass sie natürlich in Zukunft bei diesem Equipment nicht mehr warten müssen, bis eine Injektion verfügbar ist und nicht mehr warten müssen oder hoffen müssen, dass sie ihre Maske dabei haben, sondern sie können hier im Prinzip sagen, es ist jederzeit ein Schutz auch da am ersten Tag einer Pandemie. Dazu vielleicht ganz wichtig im öffentlichen Bereich, das mal kurz zu sagen, das ist auch bekannt geworden damals bei den Veröffentlichungen zum Impfen. Wenn etwa 50% einer Bevölkerung definitiv geschützt ist, und das wird damals ausgesagt für die Impfung, dann endet die Pandemie im Prinzip, weil der Abstand der Ungeschützten dann statistisch größer wird und damit die Pandemie verebben kann an der Stelle. Ja. Und das können wir hiermit am ersten Tag, wenn Sie eine Testgruppe haben, die 50% diesen sicheren Schutz trägt, dann haben Sie nach 14 Tagen bis 3 Wochen das Ende der lokalen, mal definierten Pandemie, ja, an der Stelle. Und deswegen wäre es natürlich ein Gesichtspunkt, der andere ist der menschliche, arbeitstechnische Gesichtspunkt. Wenn da ein Erkrankter ist und alle sind gesund, dann ist das hier auch eine Quarantäne. Dann kann der das Ding tragen und sagen, ich gehe weiter zur Arbeit, ich stecke hier keinen mehr an, weil er gesunde Luft einatmet und seine ungesunde Luft sterilisiert wird, bevor er sie ausatmet an der Stelle sozusagen. Ja. Das heißt, es ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, auch eine elektronische Quarantäne machen zu können, für Leute, die dann weiter unter uns bleiben und sich nicht isolieren müssen. Insbesondere Kinder oder auch Pädagogen und Leute, die diesen engen Kontakt brauchen.
Piloten.
Ne? Ja, Piloten haben wir es ja auch getestet im Cockpit. Ergonomisch verträgt sich das mit einer Brille. Was ist, wenn derjenige sich bewegt? Da hängen so viele Dinge dran. Sie merken schon, das kann man alles gar nicht erklären. So viel ist das. Ne?
Also Ihr habt da ja einige Herausforderungen scheinbar gelöst, also technischer Natur, auch medizintechnischer Natur. Faktor M hatten wir genannt, die sicherlich gestalterisch sehr viel mit zu tun hatten.
Ja.
Und wohl auch immer noch damit zu tun haben.
Natürlich, wenn jetzt Änderungen passieren, dann werden wir das nicht ohne die Designer machen können und wollen. Ne?
Weil das bringt mich zum nächsten Punkt. Das hat sich sicherlich jetzt im Gespräch auch schon angedeutet. Mit dem Secure geht es natürlich auch weiter. Und er ist noch nicht ganz final. Ich glaube, das kann man auch sagen. Das ist jetzt eine aktuelle Entwicklungsstufe, die wir hier bei uns haben. Wie geht's denn weiter? Was sind denn die nächsten Schritte?
Ja, also soll ich das noch mal erläutern?
Du kannst ein bisschen und dann kann ich technisch etwas dazu sagen.
Ja, genau. Weil wir hatten ja den Schluss gezogen, wie können wir gegen jedes Virus schützen? Und dazu muss die Technologie an sich erstmal gar nicht so geändert werden, sondern man muss herausfinden, welche Art von LEDs und welche Art von Frequenzen und welche Intensitäten sind da erforderlich. Also wir modifizieren eigentlich nur. Diese Modifikation hängt aber mit dem Ergebnis der laufenden Untersuchungen zusammen und damit ist das System flexibel genug, sozusagen jetzt verändert zu werden, nachdem es da ist. Also diese Modifikation, die läuft noch und die passiert. Und wir hoffen eben über solche Präsentationen, wie wir jetzt hier machen, dass die Menschen erstmal überhaupt verstehen, dass es sowas gibt. Weil sie denken natürlich, was sie nicht kennen, gibt's auch nicht an der Stelle. Und wir werden da jetzt also sehr stark für werben, weil es eben insbesondere empfindliche Menschen im Vornherein schützt gegen jedes Risiko. Die Reaktion auf der letzten Medica in Düsseldorf war, dass die Ärzte, die aus aller Welt da kommen, gesagt haben, das möchten wir gern haben, interessiert uns gar nicht eure Pandemie, aber wir als Ärzte haben Operationen vor uns, Patienten, die empfindlich sind, wo wir mit normaler Maske den Patienten vor unseren normalen Viren schützen. Jetzt können wir ja mit der Maske dieses 2%ige Todesrisiko, was wir immer noch im OP haben, auf 0 fahren für unsere Patienten. Auch wenn die Viren, die wir eigentlich mit uns tragen, harmlos sind, sind die für diese empfindlichen Menschen bei geöffneter Wunde da eben ein Problem. Da ist die eigentliche Resonanz jetzt im Moment, interessanterweise, unter den Medizinern, die dann klinische Versuche mit uns jetzt machen wollen gemeinsam und wo wir auf der Medica auch sprechen. Traurig ist, dass von deutscher Seite hier wenig Interesse besteht aus der Politik und der Medizin, momentan noch. Wir denken, das liegt aber einfach daran, weil sie es nicht kennen und deswegen präsentieren wir gern. Aber aus dem Ausland haben wir große Resonanz gekriegt, von Mexiko bis China auf der Messe. Und bei China sind wir bei dem kritischen Punkt, bei dem Thema immer, wie arbeitet man da so, dass wir was davon haben und nicht nur die Leute im Ausland, denn wir wollen ja Arbeitsplätze hier schaffen. Ja. Das war ja auch der Ansatz für den Award, dass wir gesagt haben, es soll in Sachsen-Anhalt hier vor Ort was entstehen dadurch. Ne?
Okay, aber es geht auf jeden Fall weiter. Und das mit dem medizinischen Interesse, das hatte ich auch in der Vorbereitung schon mitbekommen, dass das da gut rezipiert wird. Was ich mir noch notiert hatte, soweit ich weiß, Mario wurde auch schon mal mit dem Bestform Award ausgezeichnet. Er hat, glaube ich, schon mal die Vision des Jahres beim Bestform Award 2021 bekommen. Ja. Also ist dann auch eine Premiere, weil ich glaube, ihr seid die ersten Preisträger, die dann zweimal ausgezeichnet wurden mit dem Bestform Award.
Naja, ich meine, da wollen wir gar nicht so bescheiden sein, dass ist also logisch, weil wir sehr viel hier machen dürfen. Es gibt viele Projekte, die wir hier machen mit der ZBVP und dass da das eine oder andere dann anerkannt wird, liegt in der Zahl auch der Vorhaben. Die Entwicklungen, die wir in der ZBVP machen, werden ja alle patentrechtlich dann auch geschützt. Es wird immer geguckt, mit welcher Firma setzen wir das Ganze denn nun um. Und da entsteht eben sehr viel auch im Umweltschutzbereich, im Windenergie-, Solarenergiebereich und sowas. Insofern muss man sagen, ist das hier ein toller Boden in Sachsen-Anhalt, weil die Untersuchung, die da gemacht wurde für die, also wer sind die 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland? Mhm. Vom Firma Capital gab es so eine wettbewerbsähnliche Analyse. Da stand dann die ZPVP als eine der 100 innovativsten Firmen. Wir paar Männchen hier, ne? Und waren ganz stolz und haben gesagt, wie kommt das denn bloß? Wir sind der einzige rote Punkt auf deren Karte für ganz Sachsen-Anhalt. Und dann die anderen haben da Daimler-Benz, Mercedes, BMW, was ist los, ne? Also von daher freuen wir uns natürlich, wenn wir denn hier für den Standort da mal einen Flock so einschlagen können.
Ja, auch wirklich durch beeindruckende Ideen und Projekte. Bei mir hat das die Frage ergeben, oder ich würde euch gern fragen, seid ihr nimmermüde Erfinder? Also seht ihr euch selber als so die...
Ja, ne? Eigentlich, schon, es macht ja. Spaß.
Es ist, macht ja Spaß.
Es macht einen Riesenspaß. Und für mich war es immer, also ich kann ja nur für mich sprechen, für sich, war es immer ein Lebenstraum, das mal machen zu dürfen. Ich komme ja eigentlich aus der Architektur und Haustechnik und dem, was wir da gemacht haben. Und dadurch, dass wir aber hier so viel Leute bilden im Team, ist es eben möglich, mit den Professoren und den Instituten jetzt Aufgaben zu machen, die man alleine gar nicht machen könnte. Und das macht einen Riesenspaß an der Stelle. Das ist wirklich schön. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, seine Ideen weiterzutreiben und zu verfolgen? Ich meine, das will jeder gern. Ne?
Ja, das glaube ich. Also ich, bei mir ist so, dass ich bin Medizintechnik sowieso tätig. Also da habe ich vor 10 Jahren einige medizinische Geräte wie Optokoppler zur Bildübertragung entwickelt, zertifiziert. Und dann zurzeit, ich bin, kann man sagen, als Hersteller von den Funkschalter, die sind bei jedes USV-Gerät so angehängt, weil sie nur in der Praxis sind. Ne? Also deswegen da dieser ganze Umsprung von dem Projekt, was gerade läuft bei Secure-R, für mich war ganz einfach, ne? Weil ich habe einige Komponenten konnte ausnutzen, ne? Die ich damals so entwickelt habe. Ne?
Und da hat er für uns auch viel in der Pipeline. Wir werden mit dem UVC, so ein kleiner Ausblick auf die Zukunft, natürlich noch mehr machen, weil wir jetzt die Erfahrung haben. Da arbeiten wir an einem Belüftungsfenster, was dann solarbetrieben Luft sterilisiert zum Beispiel. Oder wir arbeiten an System, der wo man im Prinzip über diese Strahlung dann nicht nur Luft, sondern Materialien sterilisieren kann auf harmlose Art. Also da gibt es einiges, nur mal in dem Sektor gesprochen. Ne? Aber meistens gibt es Querverbindungen, so wird ja auch erfunden, dass sie Dinge, die ihnen so unterkommen, einfach in neuartiger Weise kombinieren. Mehr macht man ja nie. Sie bauen ja immer auf dem auf, was existiert. Und wenn sie denn da ein bisschen Spieltrieb haben und man so ein bisschen die Dinge vergleichen oder kombinieren, dann erleben sie Überraschungen. Ich sage nur mal jetzt kurz abzuschweifen. Windräder haben immer die Fläche im Wind mit all den Problemen, weil der ja kräftig drückt. Und eines Tages kriege ich einen Anruf und halte mein Versuchsmodell verkehrt in den Testkanal. Und er wird angeblasen nur über die Kante. und plötzlich rotiert das Ding viel stärker als vorher und so entdeckt man dann, oh, es ist also doch möglich, Windenergie zu ernten oder auch Strömungsenergie, indem das Objekt gar nicht mehr vom Wind gedrückt und belastet wird. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet für die Dimensionierung und für die Art und Weise, wie man da jetzt Energie ernten kann. Und dann setzen wir hier Projekte auf und sagen, hier Universität, ZBVP, liebe Sachsen-Anhalt, wollte das, dass wir das verfolgen. Und das ist sehr positiv, dass wir da jetzt überall so auch unterstützt werden bei solchen neuen Themen, ne, die dann kommen.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie sucht man sich denn aus, welches Problem man gerade lösen möchte? Also man guckt ja so auf die Welt, es gibt sicherlich ein paar Baustellen.
Ja, das tritt ja nun an Sie sozusagen heran, das Problem. Sie suchen ja nicht, die Welt ist ja voll mit Problemen. Ja. Sie sind ja froh, wenn Sie mal ein paar nicht finden. Ja.
aber sehr spannend. Da klang ja auch schon durch, dass das jetzt nicht das einzige Projekt ist. Welche anderen Projekte kann man da noch nennen oder habt ihr im
Miroslav speziell Bereiche im elektrischen Bereich auch, ne?
Also wir haben ein paar Projekte, die praktisch sind die nicht so Anfangsphase. Da muss noch bearbeitet werden zum Beispiel. Flüssige Trafos, die da gab es nicht und sehr großes Projekt. Und dann kontaktlose Spannungsübertragung mit sehr großer Effizienz, also bis 99,8%. Das ist die sehr große Herausforderung. Und das gibt es noch dazu, neue Generatoren zu bauen, die haben bessere Effizienz, als die zurzeit sind. Also es sind mehrere Dinge, die da nicht existieren zurzeit auf dem Markt, aber die warten auf Entwicklung, ne?
Und was ich jetzt auch schon mitbekommen habe, ist es wichtig, dann auch drüber zu reden und anderen Leuten quasi zu berichten, ich habe hier was Neues erfunden, was euch helfen kann. So habe ich das jetzt mitbekommen.
Ja, da wären wir sehr dankbar drüber, ruhig, wenn wir da in Zukunft mehr mit den Interessierten auch Kontakt bekommen über Podcast oder über E-Mail oder wie auch immer. Die ZPVP ist ja bekannt hier als Ansprechpartner. Insbesondere junge Leute, die Interesse haben, bei sowas mitzumachen, werden natürlich eingeladen, mal Experimentiermodelle mit uns zu machen. Hier gibt es ja schon Forschung für die Kids dann auch. Die Nachfolger haben wir alles schon so ein bisschen mitgemacht. Die sollen mal sehen, wie einfach das eigentlich ist, was Neues auszuprobieren, wie schwer es ist, es sinnvoll und bezahlbar zu realisieren auch. Das meiste ist zu teuer, kann keiner bezahlen. Das haben wir jetzt ja in den Alternativtechnologien. Aber was Miro eben sagt, ist natürlich, die Effizienz spielt auch eine Rolle dabei bei dem, was wir machen. Und da erhöhen wir die Dinge. Also unser Leitsatz ist eigentlich, dass wir sagen, Erfindungen und Innovationen machen immer nur dann Sinn, wenn ich etwas bisher so gar nicht erledigen kann als Problem oder wenn ich es dann preiswerter und einfacher erledigen kann als bisher, also sprich nachhaltiger. Und das würde ich gerne hier nochmal heute mit reingeben als Gedanken. Wir tun alle oder denken alle sehr viel nach, wie wir die Umwelt schützen können oder wie wir die Probleme lösen können, speziell in diesem Sektor Energie und Ökologie. Und wir müssen immer gucken, was ist wirkliche Nachhaltigkeit? Wir dürfen nicht nur einen Teil der Kette sehen, sondern müssen immer sehen, kennt man ja, Primärenergieeinsatz, was werfe ich alles weg zugunsten des Neuen, was ich da brauche? Auch das ist alles mal Wertschöpfung gewesen und Energie und ist weg. Auch die neuen Elektroautos brauchen für ihre Batterien und wie lange halten die und wie lange brauchen die, um ihre Herstellungsenergie alleine schon wieder einzusparen? Also bitte immer das Ganze sehen von Anfang bis Ende oder versuchen das zu sehen an der Stelle. Und dann ja zwei Dinge im Auge behalten. Das eine ist vom Nachhaltigkeitsprinzip her, das zu sehen, dass die Natur in der Entropie immer das belohnt, was eigentlich am bescheidensten mit den Ressourcen umgeht. Und auf der anderen Seite das Nachhaltigkeitsprinzip im Auge zu behalten über das erstaunlicherweise nicht so bekannte Pareto-Prinzip. Hier ist ja ein Gebäude der Universität sogar nach Herrn Pareto benannt worden. Ja. Und dieses Pareto-Prinzip müsste viel mehr im Vordergrund stehen, dass man sagt, nicht 100% Effizienz brauche ich, sondern ich brauche eine bezahlbare Effizienz und die hört bei 75% auf. Bis dahin ist es wirtschaftlich einfach bezahlbar. Aber die Perfektion, die letzten 10% noch zu ernten, vergeudet so viel Geld und Mühe, dass sie es dann am Ende für die Allgemeinheit gar nicht mehr machen können. Mhm. Und da ist der falsche Ansatz im Moment, dass man im Bereich dieser Lösungen nicht auch mal mit nicht so perfekten schon zufrieden ist, weil das dann realisierbar bleibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich rüberkommt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber da können Sie ja mithelfen.
Ja, da waren auf jeden Fall, denke ich, auch einige Jahre Erfahrung in, im Entwickeln, im Optimieren mit drin. Ja, also ich denke schon, dass das nachvollziehbar ist, dass man dann irgendwann an so einen Grenznutzen kommt. Also wie viel Sinn macht es jetzt noch, den 1% mehr rauszuholen? Und ich glaube, das ist auch schon ein guter Abschluss, würde ich fast schon sagen. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar, wie gesagt, Faktor M hatten wir schon kurz erwähnt und auch die Kooperation mit anderen. Deswegen vielleicht abschließend eher nochmal die Frage, wie wichtig ist es aus eurer Sicht mit zum Beispiel Kreativschaffenden, beziehungsweise vielleicht ein bisschen allgemeiner, mit so interdisziplinären Teams zu arbeiten? Also wir haben ja schon gehört, es gibt einmal hier die Expertise Architektur, dann auch Elektronik, beziehungsweise Medizintechnik.
Ja, also, aber speziell interdisziplinär fragen Sie ja eigentlich, wie weit geht das denn dann eigentlich maximal? Und es geht so weit, dass Herr Spiewak sich sehr darum bemüht, dass wir auch Kunst und Ingenieurtechnik zusammenbringen, also bildende Künstler, die die Windräder gestalten mit Windblumen und mit Farben und Ähnlichem. Also dass Ästhetik und Technologie zusammenkommt. Das ist dieser eine Rand, der von ihm wieder da nach Hause geholt wird. Und der andere Rand ist, dass wir auch Geisteswissenschaftler oder Systemtheoretiker aus der Software- und Computertechnik haben oder auch Leute, die Lernsysteme oder Jobbeschaffungssysteme praktisch in Software kleiden und sowas. Das ist jetzt nicht die Hardware von Miro, aber das ist sind beteiligte Softwareleute, mit denen speziell Mario Spiewak arbeitet. Und da sehen Sie, wie weit das gehen kann. Aber ich muss sagen, es ist sehr, sehr spannend, mit den Leuten zu arbeiten. Und wir versuchen dann auch mal zu gucken, was entsteht da wieder Neues. Aber auch ganz schön schwierig an der Stelle, weil die natürlich verschiedene Sprachen sprechen, die Fachleute. Ne?
Gut, ja. Ja. Man wird ja in seinem Bereich immer spezieller.
Genau.
Aber es scheint ja zu funktionieren, wie wir hier sehen.
Es macht auch Spaß. Das
ja. Ist auch eine schöne Sache, genau. Und dann hoffe ich, dass der Secure dann wirklich bald großen Anklang findet und zum Beispiel in der Medizin eingesetzt wird. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann danke ich euch, dass ihr hier wart, dass ihr eure Arbeit auch vorgestellt habt und den Secure. Mhm. Ja. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.